B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein Hallo und ein herzlich Willkommen aus der Redaktion von D-Radio Wissen. Susanne Basakaya liest heute Abend ihre Nachrichten auf unserer Facebook- und Google-Seite vor. Mein Name ist Ingo Rockenberg und unser heutiger Gast hat mit Aussteigern, mit Nazis und Satanisten gesprochen. Jetzt hat er ein fiktives Interview mit dem Tod geführt und das Ergebnis wurde sogar zum Bestseller. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Jürgen Domian.
Vielen Dank, freue mich, dass ich hier bin.
Darf ich eigentlich Jürgen oder Domian sagen?
Wie es dir von den Lippen am besten kommt.
Dann mache ich Domian weiter.
Okay.
Ich glaube, in der Sendung spricht dich auch jeder mit
fast
Domian.
Fast alle, ja.
Und die
Post... Hat aber nichts mit der Sendung zu tun. Es gab schon auf der Schule ein paar Freunde, die zu mir Domian gesagt haben, weil es irgendwie besser klingt als Jürgen. Und es hat so eine literarische Anlehnung auch an Demian von Hermann Hesse. Oder es gibt ja auch den Vornamen Damian. Also, sag Domian.
Domian.
Ja.
Okay, Domian. 90 Minuten haben wir jetzt Zeit, über dein Buch zu sprechen. Ich habe es hier in der Hand. Interview mit dem Tod. Uns die Fragen zu stellen, zum Beispiel, ob der Mensch eine Seele hat, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Du selbst sagst, über nichts habe ich so oft nach und kontrovers nachgedacht wie über die Endlichkeit. In welchem Alter hast du zum ersten Mal Gedanken zum Tod gemacht?
Ja, also es muss so im Alter zwischen 10 und 12 gewesen sein. Und das ist für mich heute noch immer nicht wirklich zu verstehen, dass ein so kleiner Junge letztendlich auch ohne irgendwelche Bildungshintergründe oder dergleichen, sich darüber Gedanken gemacht. Es gab irgendwann, muss es eine Situation gegeben haben, die mir klar gemacht hat, dass alles endlich ist. So auch ich und meine Eltern. Und das hat mir wahnsinnige Angst gemacht. Und so fing das Denken über den Tod an und zog sich dann durch mein ganzes Leben durch.
Ich frage Susanne, wann hast du das erste Mal...
Bei mir war das, glaube ich, relativ spät, als mein Großvater gestorben ist wahrscheinlich. Aber ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und meine Eltern kommen aus der Türkei und ich habe ihn sehr selten gesehen. Ich hatte kein sehr enges Verhältnis und das war schon recht abstrakt. Ich habe jetzt in den letzten Jahren mehr drüber nachgedacht, wenn ich jetzt so beobachte, wie meine Eltern älter werden. Und dann habe ich immer mal ein bisschen Angst davor, dass es irgendwann mal passieren konnte.
Es gab damals bei mir keinen Todesfall in der Familie. Dann könnte man das ja vielleicht noch besser verstehen. Es gab keinen Todesfall.
Was komisch ist, weil woher kamen dann die Gedanken?
Waren
bei Schulfreunden?
Ach, bei den Schulfreunden konnte ich darüber nicht reden. Die hielten mich, glaube ich, für relativ bescheuert, mit solchen Fragen anzukommen. Nee, da war ich dann zunächst erstmal alleine. Und daraus folgte dann eben auch eine sehr gläubige Phase, die mir zunächst geholfen hat, was diese Fragestellung anbelangt.
Du bist in Gummersbach geboren, 1957. Und du sagst ja schon in den jungen Jahren, und man muss dazu sagen, dass das Gummersbacher, sagen wir mal, eine sehr beschauliche Stadt ist. Ich bin selbst aus der Gegend gebürtig und...
Nämlich? Woher?
Ich komme aus Marienheide.
Ach ja, das ist ja gleich um die Ecke.
Direkt um die Ecke. Und ich weiß selbst, dass es auch, soll man sagen, konservativ ist. Und,
ja.
Und jemand, der 10 oder 12 Jahre alt ist und da ja schon über den Tod nachdenkt, wie haben deine Eltern darauf reagiert? Und auch deine Verwandten?
Ach, die Verwandten haben das nicht mitbekommen. Ich habe das zunächst auch gar nicht mal so sehr nach außen getragen. Und spürte dann, so wie ich mich daran erinnere, dass meine Eltern auch relativ hilflos waren und das gar nicht so richtig einordnen konnten und mir eben auch keine wirklichen Fragen beantworten konnten. Und dann, das schreibe ich ja in dem Buch auch, war ich wohl einer der ganz wenigen in dem Kreis da und meiner Freunde, der gerne zum Konfirmandenunterricht gegangen ist. Ich war evangelisch und das fanden natürlich alle Kinder doof, in diesen Unterricht da zu gehen, aber ich fand es nicht doof, weil wir damals in Gummersbach einen tollen alten Pastor hatten, Pastor Hering. Das war so ein ganz charismatischer, toller Theologe. Ach, eigentlich kein Theologe, ein guter Seelsorger, sagen wir es so. Und dem habe ich mich anvertraut. Und da weiß ich, dass ich Knirps dann bei dem da saß und wir haben uns über den Tod unterhalten.
Welche Fragen hast du zum Beispiel gestellt?
Naja, was der Tod ist und was nach dem Tod kommt und warum wir sterben müssen und natürlich auch die Fragen, die mich bewegten, wann ich sterben muss, wann meine Eltern sterben, konnte dem natürlich auch nicht antworten, aber er hat mir das natürlich dann aufgrund seines Glaubens versucht einzuordnen und somit wurde ich dann immer mehr in diese christliche Welt hineingesogen. Und das führte ja dann dazu, dass ich viele Jahre...
Aber scheinbar hat er dir wirklich Antworten gegeben, die du akzeptiert hast.
Ja, als Kind ja. Hm.
Und die auch nicht weiter hinterfragt,
nein,
zumindest in dem Moment nicht.
Nein, ich hab dann das Grundsätzliche angenommen, nämlich ich habe an Gott im christlichen Sinne begonnen, wirklich zu glauben. Und wenn man diese Grundlage erstmal akzeptiert hat, fällt natürlich alles andere dann auch leicht.
Du sagst, du bist selbst, also so steht es im Buch, fanatischer Christ geworden. Wie beschreib mal, wie äußerte sich das?
Das äußerte sich darin, dass ich dann, als ich dann 14, 15, 16 wurde, ich weiß gar nicht, also fast zu jeder Gelegenheit in die Kirche gegangen bin. Beispielsweise Weihnachten war das so, dass ich am Heiligen Abend zur Christmesse ging, zum Abendgottesdienst. Der war dann so, ich weiß nicht, um 18 Uhr. Dann bin ich schon wieder in den Frühgottesdienst gegangen, der war morgens um 17:30. Dann bin ich an dem ersten Feiertag wieder in den Abendgottesdienst gegangen und so weiter.
Über welches Alter reden wir?
Ja, das war so zwischen, das ging so mit 14 los und bis, so 18 in der Kante.
Und du bist alleine hingegangen?
Ja, ich bin alleine gegangen. Ja, manchmal sind meine Eltern mitgekommen.
Das klingt wie so ein Tagesablauf im Kloster. Die kommen doch auch öfter mal zum Beten zusammen, ja.
Genau. Ja, nun gut, es war ja dann am Feiertag und ich war ja quasi allein dann auch in der Kirche und habe halt gelesen. Ich glaube, ich habe damals in der Zeit dreimal die Bibel durchgelesen. Also ich weiß wirklich, was in der Bibel steht, von vorn bis hinten. Und habe gebetet und war komplett so auf dieser Schiene drauf. Und dann gab es absurde Situationen, die ich ja in dem Buch auch beschreibe, dass ich dann auch angefangen habe, das machen ja Fanatiker, die nicht nur sich selbst sehen, sondern die anderen und die anderen eben auch bewerten, was natürlich fatal letztendlich ist. Und ich ärgerte mich über die anderen Christen in Gummersbach.
Hast du dich auch über deine Eltern geärgert?
Nee, das nicht. Nee, so weit ging es nicht, weil die sind halt auch traditionell normal in die Kirche gegangen, aber ich habe denen das abgenommen. Aber vielen Gummersbachern, den Bildungsbürgern, habe ich das nicht abgenommen. Wenn die da rein wackelten sonntags
geheuchelt,
mit ihren Pelzmänteln oder mit ihren schicken Klamotten und ich wusste, teilweise kannte ich die auch, wie die so drauf sind, hat mich das richtig geärgert. Und dann habe ich, da war ich erst 14 oder 15 ungefähr, Flugblätter gedruckt und formuliert und habe die dann vor der Kirche sonntags morgens verteilt und habe die richtig beschimpft, dass die nur aus Tradition und aus Spießbürgerlichkeit hingehen und nicht aus wirklicher Überzeugung und tiefem Glauben an Jesus Christus.
Das wäre natürlich was anderes, wenn du das in Köln machst, also in Gummersbach. welche Reaktion hast du dafür geerntet? Also,
ja, Empörung natürlich. Empörung. Und der Pastor war auch böse, was natürlich mich dann auch sehr geärgert hat. Und
du hast gedacht, er wäre ein Verbündeter.
Ach, ich habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht vorher, wie der darauf reagiert. Jedenfalls merkte ich, dass ich da weit übers Ziel hinausgeschossen habe und bekam dann ein richtiges Verbot, dass ich mich da gefälligst zurücknehmen sollte.
Stand für dich fest, dass es...
Übrigens, seitdem habe ich so eine Ahnung, was mit fanatischen Menschen vor sich geht. Sei das nur politisch oder religiös motiviert, du bist völlig bekloppt. Du bist von Sinn, wenn du so drauf bist. Weil du hast nur dein Ding vor Augen, und bist davon überzeugt, dass du wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und bist von einem missionarischen Eifer auch erfasst. Das ist erschreckend.
Und das in dem Alter. War für dich klar, dass es eine Hölle gibt und auch ein Fegefeuer?
Ja, klar. Ja, was für eine Frage.
Natürlich.
Die ganze Bibel ist ja ist voll von Drogen.
Und dann, wann kommt denn der Punkt dann in deinem Leben, du sagst bis 18 ungefähr, wann kam der Punkt, wo du gezweifelt hast?
Das fing dann an mit dem Philosophieunterricht in der Schule. Da bin ich zum ersten Mal konfrontiert worden mit Nietzsche und Feuerbach. Und ich habe dann auch kapiert, dass die zu den elementarsten Kritikern des Christentums zählen und habe dann hochnäsig angefangen zu lesen, nach dem Motto, mein Glauben und meine Überzeugung ist so stark und meine rhetorische Kraft ist so überzeugend, das wird mir schon nichts anhaben. Aber das tat mir dann was an. So sehr, dass ich innerhalb von eigentlich ein paar Monaten, einem halben Jahr, wirklich meinen Glauben verloren hatte. Und das war für mich die größte Katastrophe eigentlich meines ganzen Lebens, wenn ich zurückblicke, weil mein gesamtes Lebensfundament zusammenbrach. Ich war ja kurz davor, Theologie zu studieren. Gott sei Dank brach der Glauben jetzt vorher zusammen. Ich möchte mir nicht die Armsocken vorstellen, die während des Theologiestudiums so etwas das erleben.
Feststellen.
Oder gar, wenn sie schon in Amt und Würden sind. Mhm. Ich habe neulich noch mit jemandem darüber gesprochen. Wir haben darüber spekuliert, ob es einen Kardinal vielleicht in Deutschland gibt oder einen Bischof, der gar nicht mehr glaubt oder glauben kann. In was für einem Dilemma dieser Mensch steckt. Der verdient sein Geld damit, hat sein gesellschaftliches Prestige und kann vielleicht nicht mehr glauben. Gibt's bestimmt, ich könnte schwören. Vielleicht gab es sogar mal einen Papst. Ich weiß es nicht. Ich frage
der gezweifelt hat.
Ja, klar.
Warum nicht?
Ja, oder nicht nur gezweifelt, sondern komplett den Glauben verloren hat.
Wird es bestimmt geben. Die Frage ist eher, du hast dich intensiv mit der Endlichkeit befasst. Was ist in Bezug auf die Endlichkeit für dich zusammengebrochen? Das heißt, du hast ja ein völlig anderes Weltbild oder ein anderes Bild gehabt über den Tod auf einmal. Was kam dann für dich quasi in Frage? Welche Vorstellungen haben sich gewandelt? War dann für dich, wenn jemand tot ist, dann ist er tot, dann gibt es kein Leben danach, oder?
Ja, vielleicht zunächst noch eine Erklärung, was da warum zusammengebrochen ist. Und daraus resultiert die Antwort dann auf deine Frage. Ich konnte nach diesen Monaten an das gesamte Konstrukt so nicht mehr glauben. Mhm. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich konnte mit den Begrifflichkeiten der Sünde, der Erbsünde, des Paradieses, der Hölle, des Teufels so nichts mehr anfangen. Und dann kam für mich die größte Frage überhaupt auf, warum soll es genau dieser Gott sein? Warum hat nicht der islamische Gott Recht? Oder warum hat nicht der Islam Recht? Oder vielleicht gibt es ja sogar mehrere Götter wie in den asiatischen Religionen. Warum? Und dann musste ich erkennen, dass es einfach eine Setzung ist. Ich muss einfach glauben. Ich glaube es einfach. Ich muss es glauben, ich glaube es nicht. So, und dann, was auch sehr elementar war, war die Frage, dieser Gott war mir erklärt worden immer als ein liebender Gott. Und dann stellte ich mir diese heftige Frage, warum lässt dieser Gott so viel Leid auf der Welt zu? Ich weiß, dass da kilometerlange theologische Abhandlungen darüber geschrieben wurden. Aber da hat mich nie irgendetwas überzeugt. Ich weiß auch, dass die Theologen gerne sagen, dass das Leid auf der Welt mit dem freien Willen des Menschen zu tun hat. Aber bitteschön, was hat es mit dem freien Willen des Menschen zu tun, wenn ein Kind behindert geboren wird, eine junge Mutter stirbt oder wenn beim Erdbeben Hunderttausende sterben? Was hat das mit freiem Willen zu tun? Und dann kam mir dieser Gott, dieser christliche Gott, so wie ich ihn da erlebt habe, auch viel zu egozentrisch vor. Das war kein Gott mehr, das war ein Mensch. Wenn man sich allein die 10 Gebote vorstellt, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Du sollst ja kein Bildnis von mir machen. Du sollst meinen Feiertag heiligen. Und erst an 5. Stelle kommt, du sollst nicht töten. Wie absurd, ich finde, an 1. Stelle gehörte, du sollst nicht töten. Naja, und dann aber auf die Frage zurückzukommen, ja, alle Antworten waren weg. Ich glaubte nicht mehr an das Paradies, ich glaubte nicht mehr an ein Leben nach dem Tod, ich konnte nicht mehr an die Seele glauben. Ich stand da und dachte, ja, okay, Stecker raus, aus, das war's dann. Horror. Und wurde dann zunächst mal für eine lange Zeit zum Atheisten.
Wir werden gleich weiterreden. Der Titel der Sendung ist Der Tod, Domian und D-Radio Wissen. Der Titel deines Buches heißt Interview mit dem Tod. Wir wollen gleich weitersprechen, aber es ist Ritual in dieser Sendung, dass der Gast auch die Musik bestimmt. Und als nächstes haben wir Kraftwerk mit Autobahn vorlegen. Ja. Warum Kraftwerk und Autobahn?
Ja, weil Kraftwerk ist für mich nach wie vor die innovativste deutsche Band. Es ist ja nicht umsonst eine Weltband geworden. Und ich erinnere mich, als ich nach Köln zum Studieren kam, gab es eine Disco auf dem Ring, die ist Coconut hieß die.
Kann dir leider nicht helfen dabei.
Nee, das ist schon so lange her. Und da habe ich die Jungs zum ersten Mal gesehen. Das war für mich damals eine Erscheinung, dass ich leibhaftig die Leute von Kraftwerk gesehen habe. Und auch heute sind die ja immer noch maßgebend für die musikalischen Entwicklungen von ganz vielen auch jungen Musikern, die heute arbeiten. Kraftwerk sind Götter für mich auch.
Deshalb haben wir jetzt. Schöne Grüße nach Düsseldorf an Kraftwerk. klopfe einfach mal damit, was Sie jetzt hier hören. Ist 64 Seiten dick. In meinen Händen halte ich das Buch von unserem heutigen Gast, Jürgen Domian.
Bisschen dicker ist es.
Ist ein bisschen dicker?
Ja, 64, nicht 100 und...
Habe ich falsch geguckt? Oh ja, es ist völlig 174. Ich habe 10 Seiten unterschlagen. Also sind 174 Seiten. Jürgen, du hast dieses Buch geschrieben. Mit welcher Motivation?
Ja, ich saß damals mit meinem Lektor und dem Verlagsleiter vom Gütersloher Verlagshaus, in dem das Buch erschienen ist, zusammen. Und wir wollten etwas zusammen machen. Ein Buch, ein Sachbuch. Und brainstormten so vor uns hin. Und da kam dann schnell heraus, dass der Tod eben mein Thema ist, mein Lebensthema. Und ich eben auch durch meine Arbeit jetzt seit 17 Jahren in der Sendung auch, ich kann ja sagen, beinahe täglich damit konfrontiert werde. Mindestens täglich mit einer Geschichte, wo es um Trauer und Tod geht. Und und dann fiel irgendwann so der Satz, ja, Sie sind der Interviewer, 20.000 Interviews geführt. Dann interviewen Sie doch den Tod.
Das hast du auch gemacht und ich habe das gelesen und habe mich gefragt, wie schwer ist dir das gefallen, diese Antworten zu formulieren oder waren die Fragen schwieriger?
Nee, vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen. Also dieses fiktive Interview zieht sich so als roter Faden durch das Buch und dazwischen gibt es dann sehr persönliche Texte von mir zu dem Thema Tod. Und dann fand ich das auch super mit dem Interview, fuhr nach Hause und dachte, Mann, wie machst du denn das? Der Tod muss, wenn du ihn interviewst, fundiert antworten. Sonst ist das ja Quatsch. Der muss ja mit Hand und Fuß was antworten. Und wiederum musst du ihn konfrontieren mit allen elementaren Fragen, die uns bewegen. Also hat der Mensch eine Seele? Gibt es Gott? Kann man auf dem Leben nach dem Tod hoffen und so weiter? Und dann habe ich angefangen, mal so ein bisschen Probe zu schreiben und bemerkte, dass mir das ganz gut aus der Hand floss. Und da war mir klar, nach einer gewissen Zeit, warum. Denn wir hatten ja gerade darüber gesprochen, es gab dann nach dem Einsturz des Glaubens eine lange atheistische Phase, die ich dann aber abgelegt habe, weil mir klar wurde, dass der Atheismus letztendlich auch eine Spielart des Glaubens ist. Vorher hatte ich an Jesus Christus geglaubt und hinterher habe ich daran geglaubt, dass es ihn nicht gibt. Also auch eine Form des Glaubens. Und dann begann eine langjährige spirituelle Suche. Und in den letzten 10 Jahren, kann man so sagen, habe ich mich sehr viel mit interreligiöser Mystik beschäftigt, mit Meister Eckhart, Teresa von Avila, mit dem evangelischen Mystiker Jakob Böhme und mit dem Sufi-Mystiker Rumi und einigen anderen mehr. Und immer wieder auch mit Zen-Buddhismus. Und das war die Lösung dann für mich. Der Tod antwortet auf der Basis dieser Geistesrichtungen, die sehr viel miteinander verwandt sind. Das war mir früher auch nicht so klar. Der Zen-Buddhismus ist ja nur etwas ganz Abstraktes und Puristisches, hat aber sehr viel mit Mystik, auch mit religiöser oder mit christlicher Mystik zu tun. Und somit sind die Antworten des Todes, der Versuch, eine Essenz zu bringen von 1000 Jahren Weisheit, was die Leute darüber gedacht haben, über die grundsätzlichen Dinge des Lebens.
Vielleicht können wir ein Beispiel mal nehmen. Fällt dir eine Fragestellung ein und wie du den Tod dann darauf antworten lassen hast?
Ja, beispielsweise frage ich ihn nach Gott. Ich frage, gibt es ihn? Er sagt ja, es gibt ihn, aber nicht so, wie die meisten Menschen ihn sich vorstellen. Es gibt keinen personalen Gott. Und um ihn zu erfahren, sagt der Tod, braucht man weder Gebete noch Gebote, noch Kirchen oder Moscheen. Man braucht nur sich und die Stille, zum Beispiel.
An manchen Stellen...
Oder er sagt, ich frage ihn nach der Zeit, so fängt das Gespräch an, weißt du eigentlich, was die Zeit ist? Und da sagt er zu mir, ihr Menschen habt letztendlich nur den Moment, das ist eure einzige Wirklichkeit. Die gesamte Vergangenheit liegt schon im Besitz des Todes und die Zukunft ist nichts weiter als eine Illusion.
Was ist dir schwerer gefallen, dieses Interview zu formulieren, wie du gerade eben gesagt hast, das ist der rote Faden in dem Buch und dazwischen kommen persönliche Erfahrungen, persönliche Geschichten, die du aufgeschrieben hast. Was fiel dir schwerer?
Das Interview, weil das anspruchsvoller war. Dazwischen, das sind ja eher journalistische Texte, die du gewohnt bist, aus meinem Leben schreibe, ja. Das Interview war schon für mich die größte Herausforderung, sagen wir so.
Manchmal kommst du an Stellen, wo der Tod natürlich nicht antworten kann, antwortet damit, dass das menschliche Hirn das nicht begreifen würde. Ja. Haben dich manchmal diese Formulierung gestört, wo du gesagt hast, ich will es aber eigentlich wissen?
Ja, natürlich, das wollen alle Menschen wissen, aber das lernen wir im Zen-Buddhismus, das lernen wir auch bei den Mystikern, dass wir mit unserer Logik und mit unserer Sprache nur bis zu einem gewissen Punkt kommen. Und das Große und Entscheidende passiert darüber hinaus, jenseits der Sprache.
Aber ist es nicht manchmal auch die Kunst zu sagen, ich will eigentlich gar nicht alles wissen? Ich akzeptiere so, wie es ist? Und das ist das rein unmenschlich?
Nein, vielleicht ist es gut zu akzeptieren, dass man es auf der Basis der Ratio nicht versteht. Mhm. So würde ich es formulieren.
Wie lange hast du insgesamt an dem Buch geschrieben? Oder ging es dir dann leicht?
Also der reine Schreibprozess war vielleicht ein Jahr. Wobei ich jetzt gar nicht zusammenfassen kann, die vielen, 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 vielen Stunden des Lesens vorher. Das muss man ja machen, bevor man sich in so ein Thema... Mein ganzes Arbeitszimmer ist voll gestapelt mit Büchern über den Tod. Das war übrigens auch, als ich dann zu dem Verlag gesagt habe, ich mache das mit dem Tod, da sagte der Verleger auch, sind Sie sich im Klaren, dass Sie sich jetzt nur mit dem Tod beschäftigen? Schaffen Sie das? Also so intensiv mit dem Tod beschäftigen? Und hatte am Anfang so ein bisschen Schiss davor. Bemerkte aber, je mehr ich dann noch in die Materie einstieg, desto besser ging es mir. Also ich fand das wunderbar und das ist für mich auch psychologisch gar nicht so einfach zu erklären, dass ich durch das Schreiben dieses Buches, durch das Ausformulieren, was mir vielleicht vorher nur vage klar war, die Angst, meine Angst vor dem Tod
genommen worden,
fast weg ist. Nicht die Angst vor dem Sterben, aber die Angst vor dem Tod.
Am Samstag habe ich gelesen, liest du in Aachen aus deinem Buch in einem Beerdigungsinstitut vor. War das deine Idee oder hat man dich dafür gebucht einfach?
Ich bin auch ganz gespannt, wie das werden wird. Das ist ein Bestattungsinstitut in Aachen, die haben angefragt. Und naja, ich weiß gar nicht, wie groß dieser Saal da ist oder der Raum. Und ich mach das mal.
Aber wieso nicht die Angst vor dem Sterben, weil es oft ein schmerzvoller Prozess ist? Oder?
Ja, Sterben ist unter Umständen äußerst qualvoll und äußerst schlimm.
Ja.
Und ich bin seit Jahren, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, der Palliativmedizin sehr eng verbunden. Auch selbst mit allen besten medizinischen Voraussetzungen kann Sterben grauenhaft sein.
Wir gönnen uns eine kurze Pause, reden gleich weiter. Du hast die Udo Jürgens. Ja. Ich war noch niemals in New York gewünscht. Es ist ja so ein bisschen, wir müssen sagen, dass die Musikgeschmack ist Kraut und Rüben, darf man so sagen.
Ja.
Udo Jürgens, was verbindest du mit Udo Jürgens?
Udo Jürgens finde ich super. Also wenn wir ein englischsprachiges Land wären, wäre Udo Jürgens ein Weltstar. Ich bin sicher.
Ja.
Das ist unser Frank Sinatra. Ich war vor zwei Jahren hier in Köln, in der Kölner Arena, bei einem Konzert von ihm. Der Mann ist, ich weiß gar nicht, wie alt ist, 75 oder so. Wahnsinnig, die Köln Arena mit 14.000 Menschen.
Und quer durch alle Generationen.
Durch alle, wirklich, auch sehr viele junge Leute. Und der Mann sitzt da an seinem Klavier und hat einen Chor dabei und noch Gospelsänger und zieht eine Show ab. Ich finde es grandios. Ein toller Typ und ein toller Sänger. Ist auch nicht Schlager für mich. Das ist irgendwas, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll.
Chanson?
Ja, irgendwie ist es auch, ist einfach gute Unterhaltungsmusik, sagen wir so.
Die Radio Wissen für alle Generationen. Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York und das live. Die Radio Wissen,
super.
Die Redaktionskonferenz.
Super.
Unser Gast ist Jürgen Domian. Domian, du hast gerade gesagt, Udo Jürgens wird auf der Bühne irgendwann mal tot umfallen.
Ich glaube das wirklich. Der Mann ist so besessen von seiner Kunst und so leidenschaftlich dabei, dass das vielleicht mal passieren würde. Und ich könnte mir vorstellen, so wie ich ihn einschätze, dass ihm das auch genau so gefallen würde.
Du hast dich selbst sehr intensiv mit dem Tod befasst. Hast du dich auch über deinen eigenen Tod schon Gedanken gemacht?
Ja, natürlich. Klar.
Und gibt es da schon gewisse Vorstellungen? Ich habe nämlich gelesen, im Buch schreibst du, dass du gerne über Friedhöfe spazieren gehst. Und da hast du ein Grab in Schrift entdeckt, die du sehr spannend fandst, die du dir ein Gedicht, das du dir abnotiert hast von
Patricia.
Genau. Wäre das so etwas, was würdest du gerne auf deinem Grabstein stehen haben? Es sei denn, du willst gar nicht beerdigt werden.
Ich will keinen Grabstein haben. Ich will sang- und klanglos anonym beerdigt werden. Und ich will eigentlich auch gar keine Feier haben. Aber das sollen die entscheiden, die übrig bleiben und denen ich wichtig bin. Mir ist das völlig egal. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich würde mich auch gerne einer Universitätsklinik zur Verfügung stellen zum Forschen. Ist mir völlig egal.
Was ich beeindruckend fand, du hast gesagt, ich könnte mir sogar die tibetische Bestattung vorstellen.
Naja, es gibt in Asien eine Bestattungsform, die uns Europäer oder westlichen Menschen zunächst schockiert, die sogenannte Himmelsbestattung. Das finde ich sympathisch. Folgendes passiert da. Der Leichnam wird zur Morgenstunde an einen bestimmten Ort gebracht. Dort warten auf den Leichnam die sogenannten Leichenzerstückler. Dann wird der Leichnam von diesen Menschen, die das machen oder dafür ausgebildet sind oder ja, geeignet sind, wird der Leichnam in kleine Stücke zerschnitten und sofort an die Geier, die dann schon in Scharen gekommen sind, weil die es irgendwie wittern, verfüttert. Somit ist der Körper binnen Kürze, in ein paar Stunden existiert der Körper nicht mehr. Das klingt grausam und brutal. Ich finde es insofern sympathisch, weil man sofort einem anderen lebenden Wesen etwas Gutes tun kann, nämlich ihm durch meine für mich tote Materie Energie geben kann und dadurch das Leben weiter fördern und führen kann. Mir ist das sympathisch, das gibt's natürlich.
Viele Menschen haben Angst, überhaupt den Organspendeausweis auszufüllen.
Furchtbar, furchtbar.
Es ist so, wir haben gerade darüber gesprochen, um nochmal ein bisschen einen roten Faden reinzukriegen. Du hast gesagt, du hast dich, nachdem du fanatisch Christ warst, dann quasi dem Atheismus zugewandt. Dann im Buch beschreibst du auch, dass du auch da nicht die Antworten gefunden hast, die du hättest finden wollen.
Na klar, weil der Atheismus geht natürlich davon aus, wirklich, wie ich es gerade schon sagte, Stecker raus und Maus ist tot. Das war's.
Und hast dann diverse Philosophen gelesen?
Ja, ich habe dann damals alle die großen Philosophen mir so durchgekämmt, was die zu Tod und Sterben sagen. Aber das war für mich alles nicht weiterführend. Eine Antwort. Letztendlich sind Philosophien wie Religionen. Philosophien gehen auch immer von irgendetwas aus. Und das muss man dann glauben, wenn man glaubt es nicht. Und also da habe ich keine Antwort gefunden. Das war dann auch eher frustrierend für mich.
Und wann hast du das tibetische Totenbuch in der Hand gehalten?
Ach, das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht vor 12 Jahren oder so. Also ist auch schon eine Weile her jetzt, aber.
Was hat dich daran fasziniert? Es beschreibt die Kunst des Sterbens.
Nein, ich habe das zuerst mal so mir vorgenommen und dachte, naja, wieder Religion interessiert dich nicht, da musst du wieder irgendwas glauben und so. Aber dennoch bin ich dann hängen geblieben und es hat mich wirklich komplett vereinnahmt. Es beschreibt minutiös, was mit dem Mensch, nachdem er gestorben ist, 49 Tage lang passiert. Es ist irre. Und es wird so präzise beschrieben, dass die Frage, woher weiß der Schreiber das eigentlich, die wird gar nicht geduldet, die kommt überhaupt nicht auf. Das wird mit so einer Selbstverständlichkeit beschrieben, was mit der Seele dann passiert und wie die Seele sich verhalten soll, um das Optimale ist, ins Nirvana zu kommen. Und wenn sie das nicht schafft, eine günstige oder gute Wiedergeburt zu erlangen. Eine schlechte Wiedergeburt ist die zum Beispiel als Tier. Oder es gibt auch in die Begrifflichkeit der Hölle in diesem Buch, die sicherlich nicht vergleichbar ist mit der christlichen Hölle. Das ist auch dann ein grauenhafter Ort, an dem man nicht wiedergeboren werden sollte.
Dabei, der Unterschied ist natürlich, so wie ich es gelesen habe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, es ist eine Vorstellung des Gehirns, was passiert. Also, dass nichts existiert, sondern dass es im Gehirn abgespielt wird.
Ja, und das ist das Irre daran. Das Totenbuch weist immer wieder darauf hin, also es begegnen einem dann, nachdem man gestorben ist, böse Götter und furchtbare Gestalten und man muss Angst und Schrecken ertragen. Aber das Totenbuch weist immer wieder darauf hin, das ist nicht real, das passiert dir, du, der du jetzt gestorben bist, das passiert allein in deiner Vorstellungskraft. Es ist kein wirklicher Satan, der dich gerade versucht zu zerreißen oder dir das Herz herauszuschneiden oder deinen Kopf zu zerschlagen oder dein Gehirn rauszusaugen. Solche Formulierungen in etwa gibt es da. Das bist nur du, das sind deine Gedanken. Und die Weisheit des Buches besteht darin, dass der Tote, also wir reden jetzt von dem Toten immer ja, noch, dass der Tod das kapiert, dass er da nicht in Angst und Schrecken sich versetzen lässt, sondern dass er gelassen wird.
Und die Hinterbliebenen sollen nach dem Tod quasi daraus vorlesen?
Ja, sie sollen 49 Tage dem Toten entweder an einem geweihten Ort oder irgendwo in der freien Natur aus dem Totenbuch vorlesen und ihn quasi ermahnen und ihm helfen, dass er den richtigen Weg entweder ins Nirvana oder zu einer guten Wiedergeburt findet. Und C.G. Jung, berühmter Psychoanalytiker, Psychiater, hat sich damals sehr mit diesem Totenbuch beschäftigt. Und im Nachwort schreibt er, mitunter haben diese alten lamaistischen Weisen einen Blick in die vierte Dimension getan.
Ja, aber für mich klingt das mehr so, als ob dieses Totenbuch verfasst ist, um den Lebenden weiterzuhelfen, weil die das Gefühl haben, sie helfen dem Toten und sie können was für ihn tun und sich mit ihm auseinandersetzen.
Finde ich einen sehr guten Hinweis, genau das hat mir nämlich auch gut gefallen. Einmal, wir in unserer heutigen Welt stehen ja völlig hilflos da, wenn jemand gestorben ist. Hier aber hat man das Gefühl, man kann, wie du gerade richtig sagst, man kann für den Toten noch etwas tun. Und das ist schon viel, wenn man jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden sich damit beschäftigt und dem Toten etwas vorliest. Und man wird stets selbst auch daran gemahnt, dass man sterblich ist. Und das ist natürlich ein großer, großer Effekt, den dieses ein Buch hat für die Lebenden auch.
Trauerarbeit. Da können wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Hören wir erstmal noch einen Song von Johnny Cash. Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz ist Jürgen Domian. Er wird auch der Nachtfalke im WDR-Fernsehen und bei 1 Live genannt. Mittlerweile aber auch Bestseller-Autor. Interview mit dem Tod heißt das Buch. Domian, gerade für die Hinterbliebenen bleibt ein ungeheuerlicher Trauerschmerz. Bei dir war es 2006, als dein Vater verstorben ist. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, wie geht man damit um? Das war für mich also das kann ich so sagen, das existenziellste Erlebnis, bei dem Sterben dabei zu sein. Und und dann danach.
Hat dir das geholfen bei der Trauerarbeit, dass du beim Sterben dabei warst?
Das kann sein. Ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Ich tue mich ganz schwer mit dem, wie ich damit umgegangen bin. Das hat mich umgehauen. Und es hat mir, also es ist mir sehr schwer gefallen, so wieder in das normale Leben zu gehen. Obwohl ich schon sehr schnell meine Sendung wieder moderiert habe. Aber das war dann eine Rolle, in die ich geschlüpft bin.
Und Ablenkung. Mhm. Susanne, du hast auch einen Fall geschildert.
Im vergangenen Jahr ist ein Freund von mir verstorben. Der lebte in Mali. Also wir kennen uns vom Studium aus Dresden. Und wir hatten manchmal auch so monatelang keinen Kontakt. Und ich habe das dann über Facebook erfahren quasi. Und ich wusste dann auch gar nicht, was genau passiert ist. Und ich wollte nicht seine Frau anschreiben und habe dann mir einfach irgendeine Person aus der Liste gesucht. Und das war dann eine Japanerin, die mir ein bisschen gesagt hat, was los ist. Und seine Frau ist jetzt zu Besuch bei mir. Wir kannten uns nur ganz flüchtig. Und sie sucht gerade den Kontakt zu Menschen, die er gerne gehabt hat. Und sie stellt halt auch fest, also das stelle ich auch fest, dass wir so eine riesige Verdrängungskultur haben und dass das Trauern darüber haben wir auch gestern Abend noch lange gesprochen, dass das wie so eine Krankheit, also von Außenstehenden gewertet wird. Und sobald man dann lächelt, dann die Leute sagen, ah, du bist drüber hinweg, super, dann sind wir aber froh und so. Und weil die Leute nicht wissen, wie sie mit einem umgehen sollen, dann irgendwie sagen, geh in Therapie, nimm Antidepressiva und mach dies und jenes. Und sie hat gesagt, ich wollte mich gar nicht betäuben. Mein Gehirn hat sich sowieso von selber betäubt, wenn es nicht mehr ging. Aber ich wollte auch nicht irgendwie Antidepressiva nehmen und in so eine Traumwelt abdriften, aus der ich dann vielleicht nicht mehr wiedergekommen wäre.
Oder? Das erzählen mir in der Tat sehr, sehr viele Leute auch nachts in der Sendung. Und ich habe es am eigenen Leibe nur auch erfahren. Am Anfang sind sie da, die Freunde, die Verwandten, die kommen dann auch noch zur Trauerfeier und es wird ein Blumengesteck geschenkt und herzliches Beileid gesagt und vielleicht noch ein, zweimal angerufen und das war es dann aber auch. Das war es auch. Es ist sicher darauf zurückzuführen, dass wir in einem so extrem narzisstisch und spaßorientierten Zeitalter leben, wie das, glaube ich, auf der Welt noch nie gegeben hat. Und da ist alles, was mit Altern zu tun hat, mit Endlichkeit, mit Sterben, mit Tod, ist schrecklich, ist schauderhaft für die Leute. Das war übrigens früher anders, als die Menschen noch mehr in den Religionen verwoben waren. Jetzt ist der Tod und das Trauern und das Sterben ein Störfall. Das muss schnell zur Seite geschoben werden. Ich bin da auch wirklich
aber das fassungslos
manchmal, wie... Oder wenn dann so ein Satz kommt, das Leben muss ja weitergehen. Das ist natürlich für einen Trauernden grauenhaft, weil jeder trauert anders. Bei einem ist es vielleicht nach einem Jahr schon bewältigt. Manche trauern 5, 6, 7 Jahre und das muss man auch akzeptieren.
Es hat sicherlich auch mit Angst zu tun. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Leute Angst haben. Angst selbst vor dem eigenen Tod und vor dem eigenen Sterben.
Ja, ja.
Und dementsprechend ist es, also wird es als Störfaktor gesehen und wird versucht, schnell zu verdrängen, weil man sich selbst seiner Endlichkeit bewusst wird. Aber ist es nicht dann eher so, dass man durch gewisse Rituale vielleicht sich selbst die Angst nehmen muss? Ich nehme das Beispiel Mexiko oder so, wo einmal im Jahr auf den Friedhöfen gegrillt wird, wo gefeiert wird. Müsste da vielleicht in unserer Gesellschaft ein Umdenken stattfinden?
Naja, ob das nun so, das wird hier wahrscheinlich nicht in dieser Weise kommen. Aber natürlich muss ein Umdenken stattfinden. Und es ist für mich auch mein Anliegen, in meinem kleinen Wirkungskreis durch die Sendung oder jetzt auch durch das Buch dazu beizutragen, dass Tod und Leben wieder mehr als Einheit gesehen wird. Alle, ausnahmslos alle großen spirituellen Traditionen der gesamten Welt betonen die Wichtigkeit, dass man das als Einheit sieht. Nur wir sehen das hier nicht als Einheit. Und dadurch sind die Leute so extrem verunsichert und wollen damit nichts zu tun haben, was natürlich katastrophal ist. Wir haben in der Bibel, im Psalm 90 heißt es, Herr, lehre mich zu erkennen, dass ich sterblich bin, auf dass ich klug werde. Buddha sagt, die höchste aller Meditationen ist die Meditation über den Tod. Und so weiter kann man das fortsetzen, auch in andere Kulturen. Also es muss ja was dran sein, wenn seit Jahrtausenden alle weisen Menschen in dieser Richtung gedacht und empfunden und die Erkenntnis gewonnen haben. Nur wir in unserer westlichen Welt haben diese Erkenntnis verdrängt.
Also meine Freundin und ihr Mann, die haben auch in Mali gelebt und sie meinte, die Leute gehen da völlig anders damit um. Also dass sie, vor allem weil die Menschen dort auch das kennen, dass man mal jemanden verliert, also mehr hier als wir. Und die haben... Sie sagt, wenn ich das hier jemandem sagen muss, also manchmal kommt das Gespräch, man kommt da irgendwie hin und dann muss man es entweder sagen oder man muss irgendwas erfinden. Und wenn ich das dann sage, dann ändert sich der Blick, sagt sie. Und dort die Leute, die umarmen sie dann einfach oder die haben einfach weniger Hemmungen. Und wir sind ja auch als Europäer immer sehr zurückgenommen und wollen dem anderen nicht zu nahe treten und so. Und das, sie meinte, sie war ganz froh, dass sie dann dort geblieben ist.
Gibt es dazu auch ähnliche Reaktionen bei uns auf Google Plus oder auf Facebook?
Auf Facebook haben wir ja die Fragen gestellt, die Jürgen quasi dem Tod gestellt hat. Hat der Mensch eine Seele? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und sollte es Sterbehilfe in Deutschland geben? Und da gibt's die Reaktionen zum Beispiel, von Frank Hoff. Zunächst müsste geklärt werden, was Domian unter Seele versteht. Bei den Buddhisten dürfte er erfahren haben, dass es keine Seele gibt. Auf dem Friedhof hat er sicher auch keiner Seele, ist er sicher auch keiner Seele begegnet. Ist er aber auf dem Friedhof einem Pfarrer begegnet, dann wird er erfahren haben, dass die Seelen in Frieden ruhen, es also die Seele gibt. Und er spricht sich aus für Sterbehilfe, weil er sagt, dass wenn ich sterbe, ist halt Schluss. Und
er möchte das quasi selbst entscheiden.
Ja.
Würde ich gerne aufgreifen.
Gerne.
Ich bin, das habe ich ja gerade schon gesagt, hier seit vielen Jahren der Palliativmedizin und der Hospizbewegung verbunden und finde, das ist das Beste, was wir im Moment in Deutschland haben für todkranke und sterbende Menschen. Und es geht immer in erster Linie darum, dass Todkranke optimal schmerztherapeutisch versorgt werden, dass sie psychosozial betreut werden, dass sie spirituell betreut werden. Das leistet Palliativmedizin und das leistet auch die Hospizbewegung. Aber darüber hinaus finde ich, dass wir dringend und schnell eine Gesetzesänderung brauchen, die die aktive Sterbehilfe legalisiert. Und im Speziellen meine ich den assistierten Suizid, das Schweizer Vorbild. Ich möchte schlichtweg für mich das Recht haben, das Ende meines Lebens verbindlich festlegen zu können, wenn ich es denn will. Also ich, und zwar selbstbestimmt. Ich meine damit, wenn das Leid zu groß ist, wenn die Schmerzen unerträglich sind, wenn ich ohne Hoffnung bin, wenn ich bei klarem Verstand bin, dann möchte ich einfach sagen können, bitte, Herr Doktor, erlösen Sie mich, schenken Sie mir den Tod. Und das geht eben in Deutschland noch nicht. Und das ist in Deutschland eine ganz verkrampfte Situation. Ich erfahre, ich habe das nun schon oft gesagt in Interviews, gerade so im Hospizbereich, eine Welle der Empörung schlägt mir da entgegen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass der Arzt sowohl Geburtshelfer als auch Sterbehelfer sein kann. Und ich finde, der assistierte Suizid, also die Beihilfe zur Selbsttötung, könnte durchaus die letzte palliativmedizinische Maßnahme sein. Und ich möchte es eben nicht so haben wie in der Schweiz, dass irgendwelche Sterbehilfeorganisationen wie Exit oder Dignitas das machen. Nein, das gehört in den ärztlichen Rahmen. Ich finde, dass der Hausarzt das dürfen sollte oder dass man das im Rahmen einer Klinik oder in eine Palliativstation anbieten sollte.
Gast der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz ist Jürgen Domian. Schön, dass du da bist. Wir hören noch bis zur Nachricht ein paar Takte Musik. Und ich sag zum zweiten Mal herzlich willkommen Jürgen Domian, zu Gast der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Und wir widmen uns seinem Buch Interview mit dem Tod. Aber vorblicke ich zu Jana Sinnram. Jana, du bist bei uns in der Nachrichtenredaktion tätig und wir haben das in dieser Redaktion oder wir handhaben das in dieser Redaktion immer so, dass wir ein bisschen transparent machen wollen, welche Meldungen wählen wir aus und welche Meldungen bringen wir bei uns nicht im Programm. Und da hast du zwei mitgebracht, die wir nicht vermeldet haben. Warum?
Genau. Hallo erstmal.
Hallo.
Und genau, wir haben heute zwei Meldungen in den Weltnachrichten nicht gemacht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das erste war eine, wo andere natürlich irgendwie heute sicherlich groß auch schon viel drüber berichtet haben. Und zwar ist im Bundestag in erster Lesung das Betreuungsgeld beraten worden. So, das ist einfach, haben wir deswegen nicht gemacht, weil die Positionen sind alle bekannt, dass die das jetzt irgendwie beraten haben. Es ist die erste Lesung, es wird kein Beschluss gefasst. Natürlich, wenn sie einen Beschluss fassen, werden wir es melden. Wir haben es auch vor zwei Wochen, als sie eigentlich darüber beraten wollten und es dann nicht geschafft haben, weil nicht genug Abgeordnete im Parlament waren. Das haben wir dann natürlich auch gemeldet, aber in diesem Fall haben alle im Grunde genommen nochmal ihre Positionen deutlich gemacht und deswegen haben wir beschlossen, naja. Dann lassen wir sie mal debattieren und vermelden es aber nicht. Genau.
Die zweite Meldung?
Die zweite, die ist eigentlich ganz kurios und auch recht interessant. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch, vor ein paar Monaten, da gab es ja Streit zwischen Großbritannien und dem Iran um die Botschaften. Da gab es ganz viele Proteste vor der britischen Botschaft in Teheran und die ist angegriffen worden. Und daraufhin haben die beide ihre Botschaften geschlossen in den jeweiligen Ländern. Und jetzt habe ich hier eine Meldung, dass sie 7 Monate nach der Schließung ihrer Botschaften sich darauf geeinigt hätten, dass jetzt Drittländer die Vertretung, die diplomatische, übernehmen. Und zwar beruft sich diese Agentur auf iranische Medienberichte, die aber nicht näher spezifiziert werden. Deswegen war uns die Quelle dann auch
unsicher
und im Grunde genommen ist es vielleicht auch nur eine Formalie. Aber da steht jedenfalls drin, dass der Iran seine Interessen in London künftig vom Oman vertreten lässt. Und in Teheran soll Schweden für Großbritannien mit zuständig sein. Und das fanden wir doch so kurios, dass man es immerhin mal erzählen kann.
So. Zum Beispiel hier.
Liebe Schweden, bitte seid doch für uns auch zuständig. Aber da war uns einfach die Quelle zu unsicher und da haben wir gedacht, nee, das halten wir dann uns da an unser Zwei-Quellen- oder deutliches Quellenprinzip und machen das nicht.
Wir haben gerade schon gesprochen, du hast gesagt, du hast eine dritte Meldung mitgebracht, die, wo du lange Zeit überlegt hast, ob die morgen in den Wissensnachrichten laufen sollen. Was ist das für eine Meldung?
Genau, die habe ich schon vorgeschrieben für morgen früh für die Wissensnachrichten. Das ist eine Meldung, da geht es darum, dass Forscher im Labor einen Teil dieses Gendefekts der Erbkrankheit Chorea Huntington repariert haben. Das ist ja so eine Krankheit. Das ist gar nicht einfach zu erklären, aber in einem bestimmten Gen entstehen zu viele Kopien eines Codes und dadurch werden Bereiche des Gehirns zerstört. Die Menschen, die daran leiden, an dieser Erbkrankheit, ab etwa Mitte 30 haben die keine Kontrolle oder verlieren zunehmend die Kontrolle über ihre Muskeln und langfristig führt diese Krankheit zum Tod. Weshalb habe ich darüber nachgedacht, das zu machen? Das ist natürlich jetzt nur ein ganz kleiner Schritt, dass denen gelungen ist, diesen Forschern im Labor, das halt diesen genetischen Defekt auszutauschen. Und das ist im Grunde genommen die Schwierigkeit, die wir mit solchen Medizin- und Gesundheitsmeldungen auch bei allen tödlichen Krankheiten haben. Auch bei Krebs und bei der HIV-Forschung und so weiter müssen wir immer ganz genau überlegen, können wir eine Sache machen oder nicht. In dem Fall habe ich jetzt, nachdem ich mir das mal angeguckt habe, beschlossen, dass ich es mache, weil es anscheinend so neu ist und in der Art noch nie gelungen ist, dass ich schon finde, dass man es mal mit sehr, sehr viel Vorsicht auch in der Formulierung machen kann. Aber das Problem ist natürlich, es wird jeden Tag irgendwie, haben wir diverse Meldungen, wo die neue Erkenntnis im Kampf gegen Brustkrebs oder gegen Darmkrebs oder gegen irgendeine andere Krebsart vermeldet wird. Und das sind fast immer dann Studien, die sind noch im Status, da haben sie dann irgendwie an Mäusen irgendeinen Erfolg gehabt. Und das heißt, es ist noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte davon entfernt, tatsächlich irgendwie Menschen helfen zu können.
Spiel mit Hoffnungen.
Genau. Und wenn ich mir jetzt überlege, jemand leidet an dieser Krankheit und der hört das, der denkt dann sofort, oh, vielleicht wird mir ja geholfen.
Ja, ich habe heute im Spiegel Online gelesen, das auch mit Vorsicht zu genießen, dass es wohl ernsthafte Wissenschaftler gibt, die darüber nachdenken oder es für möglich halten, dass Alzheimer ansteckend ist. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen.
Ja, aber nur, also nicht so, dass ich jetzt noch mehr darüber, ich habe es nur am Rande, ich habe die Schlagzeile gesehen und habe dann aber tatsächlich
aber
heute mich
auch,
nicht
ja.
näher damit ja. beschäftigt, weil
allein so eine Meldung kann Ängste schüren.
Ja.
Und deshalb muss man bedacht damit vorgehen. Ich danke dir, Jana,
gerne.
Für den Überblick. Jürgen Domian, unser Gast. Du hast in deiner Sendung natürlich auch viele, die dich anrufen, die verzweifelt sind, gerade die vielleicht untherapierbar sind oder austherapiert sind und die Angst vor dem Tod haben. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie man sich verabschiedet? Man kann ja nicht sagen, so wie man dem Trauernden sagt, komm schon, das Leben geht weiter, ist die Schwierigkeit, wie geht man mit diesen Menschen um? Wie hast du dieses Gespür dafür entwickelt?
Naja, das ist für mich trotz 20.000 Gespräche und trotz 17 Jahre Erfahrung immer noch das Allerschwierigste, mich mit Sterbenden zu unterhalten. Oder mit Leuten, die gerade einen schweren Trauerfall erlebt haben. Ich habe gelernt, dass Zuhören schon sehr viel bedeutet und dass auch das schon eine Hilfe bedeuten kann. Aber letztendlich, ich bin ja nicht Pfarrer Fliege, der da sitzt.
Zum Glück.
Zum Glück, ja. Das sehe ich auch so. Stoßen wir und stoße ich da natürlich an meine Grenzen. Und es bleibt immer eine Bedrückung übrig, wenn ich mich dann von jemandem verabschiede. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die final in der Endphase an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war, die nur, wie sie schon sagte, dass sie nur noch wenige Tage zu leben hätte. Und so war es dann auch, wie wir hinterher von den Angehörigen geschrieben bekommen haben. Und das war ein sehr, sehr bewegendes Gespräch. Und dann kamen wir genau zu der Stelle, die du jetzt gerade beschrieben hast. Das Gespräch war zu Ende. Was sagt man dann? Was sagt man einem Menschen, von dem man weiß, der wird vielleicht in der nächsten Stunde oder in 3 Tagen sterben, der schwerst erkrankt ist und mit Tumoren durchsetzt ist? Und dann habe ich ihr das gesagt. Ich sage, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich mich von dir verabschieden soll. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und ihr dann angeboten. Ich sage, was hältst du davon, wenn ich dir wünsche, dass du einen schnellen, baldigen und friedlichen Tod haben wirst? Und dann sagte die Frau so mit einer großen Erleichterung oder mit so einem Aufatmen, ja, das ist ein guter Wunsch, vielen Dank. Und damit war das Gespräch dann beendet.
Sie hat dir quasi geholfen.
Wir haben uns beide geholfen irgendwie. Ich glaube, für sie war das gut, dass das mal jemand zu ihr gesagt hat. Das sagt man ja auch nicht so.
Das können Angehörige bestimmt nicht
nein,
sagen.
Nein.
Du machst die Sendung seit wie vielen Jahren?
Seit 17 Jahren.
Seit 17 Jahren, du sagst über 20.000 Gespräche. Du bist sicherlich sehr oft und permanent immer gefragt worden, wie kannst du das trennen? Das, was du hörst, dass du das nicht mit in deinen Schlaf nimmst.
Und ich kann das genauso.
Du kannst die Antwort runterbeten.
Ja, ich variiere mit der Antwort immer.
Wollen wir verschiedene Variationen jetzt machen?
Nein, ich schaffe das genauso, wie es eine Krankenschwester schafft, die den ganzen Tag auf einer Krankenstation arbeitet, oder wie ein Arzt das schafft.
Die dazu unterbezahlt ist.
Die dazu unterbezahlt sind, nicht die Ärzte, aber die Krankenschwestern und Pfleger. Nein, natürlich gibt es viele Dinge, die man so professionell bearbeitet, sage ich jetzt mal ganz trocken, wenn die tausendste Fremdgeh-Geschichte kommt oder sowas. Aber es gibt immer wieder so Gespräche, wie ich es gerade geschildert habe, die nimmt man mit nach Hause. Und das ist auch richtig und gut so. Wenn ich die nicht mehr mit nach Hause nehme, wäre ich abgebrüht und abgestumpft und wäre nicht der richtige Mann für diese Sache da. Aber das erzählen eben auch Leute, die in den sozialen oder in Pflegeberufen arbeiten, ganz genauso. Und insofern finde ich das für mich gar kein Problem. Im Gegenteil, ich werde seit 17 Jahren geerdet durch diese Sendung. Wie oft denke ich, wenn ich da sitze, mein Gott, deine Kleinigkeiten sind ein Fliegenschiss gegen das, was dieser Mensch dir gerade erzählt, an Problemen oder an Schicksal oder so etwas. Und das führt dazu letztendlich auch zu einer schöneren und besseren Lebenseinstellung. Also ein toller Effekt sogar für mich noch.
Die Sendung ist das eine. Das andere ist das wunderbare Buch, das du jetzt geschrieben hast und das auch Bestseller geworden ist. Das ist natürlich eine wunderbare Ehrung für dich.
Das freut mich sehr, ja.
Also nicht nur die Kaufzahlen. Du wirst sicherlich etliche Reaktionen bekommen haben. Welche sind das zum Beispiel?
Ganz, ganz so rührende. Dass Leute mir schreiben, entweder auf Facebook oder auch ältere Leute per Brief, dass sie sich wiedergefunden haben in den Gedanken, dass ihnen das Trost gespendet hat. Denn letztendlich ist dieses Buch, obwohl es Interview mit dem Tod heißt, eigentlich ein Lebensbuch. Es könnte vielleicht auch heißen Interview mit dem Leben. Ja, und da bedanken die Leute sich und schreiben rührende Sachen. Das ist toll, das freut mich sehr.
Ich habe lange an dem Punkt rum nachgedacht. Es ist so, dass du dich intensiv mit der Endlichkeit befasst hast. Und ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie kann man das abgrenzen zu denjenigen, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Aber im Endeffekt gibt es ja viele Überschneidungen darin.
Ja, letztendlich ist die Frage nach dem Tod auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das hängt ja nun so
de facto zusammen.
Ja.
Am Ende macht dir der Tod, wir sind wieder bei dem Interview, der rote Faden in dem Buch, macht dir der Tod das Angebot.
Ein unmoralisches Angebot,
ja. Dass du unendlich leben kannst, solange es das Universum existiert.
Ja. Also fast ewig.
Und du hast ja quasi dir dieses Angebot selbst formuliert mit diesem fiktiven Interview. Wie lange hast du überlegt, wie deine Antwort ausfallen würde? Oder war das relativ schnell die Antwort gefällt?
Eigentlich war die relativ schnell gefällt, nämlich dass ich nicht ewig leben möchte. Wir leben, um zu sterben. Und ich glaube, dass das Leben unfassbar öde würde, wenn man auf ewig leben könnte.
Wir wollen noch einmal ins Netz gucken, ob es Reaktionen zu der Sendung gibt. Es ist so, du hast das Buch jetzt rausgebracht und vielleicht hast du, das ist das dritte Buch, das du geschrieben hast. Gibt es schon Ideen für ein viertes Buch, das du...
Ja, aber das ist ja so unausgegoren, darüber möchte ich nicht sprechen. Das
dann werde ich auch keine weitere Frage dazu stellen. Gucken wir noch mal ins Netz.
Ja.
Ob es Reaktionen gibt.
Da bezieht sich ein René auf die Anthroposophie Rudolf Steiners, hat sehr detailliert über das, was nach dem Tod inklusive bis zur neuen nächsten Geburt passiert, geschrieben. Ich weiß aber nicht, welchen Bezug das jetzt zu uns hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist sehr faszinierend und als Gedankenmodell sehr empfehlenswert.
Vielleicht der Bezug zu dem tibetanischen Totenbuch.
Das kann sein. Genau. Ansonsten
machen wir eine kurze Pause, aber nicht mit Musik. Unser Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz hat immer die große Aufgabe, weil es die Hörer scharen mit den Hufen, muss man sagen. Und zwar, die wollen die Auflösung bekommen. Sie haben mitgerätselt bei dem heutigen Aerobic und das heißt Straßenbild. Und dieses Aerobic haben sicherlich einige gelöst. Aber unser Gast der Redaktionskonferenz gebührt diese Aufgabe, es ebenfalls zu lösen. Ansonsten entsteht Enttäuschung. Und das wollen wir natürlich nicht. Susanne, die Aufgabe
könnte sein, dass Enttäuschung entsteht.
Das glaube ich nicht. Es ist gar nicht so schwer.
Doch. Ja, also wir hören eine Geräuschkulisse und das sind Straßengeräusche und da sind ein paar Geräusche dabei, die nicht dazu gehören. Vielleicht kannst du die ja raushören.
Ja.
Ganz einfach.
Oh, ist das ein langes Rätsel.
Ich stelle nochmal die Spielregeln. Also, eine Collage aus Geräuschen, die wir täglich auf der Straße hören. Drei Geräusche allerdings haben sich ins Gewimmel gemischt, die nichts mit Straßenzähnen zu tun hat.
Ich muss schnell sagen, sonst habe ich es vergessen. Ich habe sowas gehört wie irgendwie so ein Rufen im Urwald. Mhm. Dann habe ich, meine ich, gehört, so einen übersteuerten, wenn wir die Kopfhörer zu laut haben,
und pfeift es.
Ja, es pfeift und pfeift.
Rückkopplung,
genau. Und ein Zahnarzt bohren.
Ja.
Ja, dann hört es
auf. Ja, der ist korrekt.
Genau.
Nur der eine.
Kein also Tier.
Tier? Irgendwas zum Tier. Es klang irgendwie in so ein Rufen eines Vogels, oder?
Ja, nicht Vogel, sondern es ist ein sehr großes Tier im Wasser, aber wir wollen nicht vorführen.
Ein Wal.
Genau, Schreien des Wals, korrekt. Ah. Und dann war
diese Rückkopplung wahrscheinlich das Sonar vom U-Boot,
richtig,
was man auch gehört hat.
Genau. Domian, es gebührt auch dem Gast, dass wir jetzt auslosen. Wir haben eine Maschine auf dem PC.
Moment, und waren das die drei jetzt?
Das waren die drei.
So schlecht?
Nee, du warst sehr gut.
Genau.
Ja. Es entsteht keine Enttäuschung, darf ich sagen. Aber du darfst jetzt quasi Stopp sagen.
Ich habe die digitale Lostrommel schon an.
Stopp.
Da haben wir genau den Mack Tillmann, den wir herzlich beglückwünschen und der ein D-Radio-Wissen-T-Shirt gewonnen hat.
Herzlichen Glückwunsch. Das haben wir jetzt das Aerobic aufgeklärt. Du hast heute Abend auch Sendung.
Ja.
Ist es die letzte Sendung vor der Sommerpause?
Nee. Morgen ist noch eine und die ganze nächste Woche auch noch.
Okay. Ja. Und Es ist so, dass du heute bei uns hier in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz Gast bist, aber bist quasi durch unser Gebäude gekommen und es war schon völlig verwaist. Das heißt, alle Kollegen haben sich heute relativ schnell in den Feierabend gemacht. Warum wohl? Wir wissen es nicht ganz genau. Aber Deutschland gegen Italien spielt und du wirst es selbst auch anschauen, obwohl du gar nicht so ein großer Fußballfan bist.
Nee, bin ich nicht. Aber ich muss sagen, so in den letzten Zeiten fange ich an, viel doch mehr Fußball zu gucken. Zumindest die großen Spiele und das heute natürlich sowieso. Ich bleibe übrigens auch hängen, neuerdings, seitdem Mehmet Scholl die Kommentare spricht. Mhm. Das finde ich viel, viel angenehmer als Herr Netzer. Also irgendwie zieht er mich noch mehr in den Fußball rein als Herr Netzer. Das, bei Netzer habe ich immer weggeschaltet. Das war mir zu...
Zu floskelhaft.
Ja, und so Insider-Fußball-Gerede. Nee, das war's nicht.
Dein Tipp?
Ach, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Der Tipp, das ist ja...
Ein schönes Spiel.
Nein, dafür weiß ich viel zu wenig, um das beurteilen zu können. Nein, kann ich nicht.
Ich danke dir für diese wunderbare Sendung.
Danke für die Einladung und die Möglichkeit, sehr ausführlich zu sprechen.
Die Kunst ist quasi, ich beende die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz immer ganz gerne, dass der Gast das letzte Wort hat. Ja. Du kannst kurz drüber nachdenken. Ich bedanke mich bei Christian Wilke in der Technik, bei Susanne Basakaya als Online-Redakteurin. Mein Name ist Ingo Rockenberg. Und du hast die Aufgabe, dass wir Clueso noch hören und den gleichzeitig anzumoderieren. Ich danke dir, dass du da warst bei der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Jürgen Domian, Interview mit dem Tod. Und heute Abend ab 1 Uhr bei 1 live oder im WDR Fernsehen.
Clueso ist einer der nettesten jungen Musiker der jungen Garde. Ich habe den ein paar Mal bei 1 live getroffen. Da hat er eine Sendung gemacht und gehabt. Und ein sehr netter, authentischer Bursche. Und die Musik finde ich auch prima. Also Clueso mit
Chicago.
So, Chicago.
Schönen Abend noch. Dankeschön.